Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jetzt haben Sie es schon zum dritten Mal gehört heute, als Wochenspruch zur Begrüßung und, wie wahrscheinlich sehr oft, als Kanzelgruß. Das mit der Gnade von Jesus Christus und der Liebe Gottes und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Zum dritten Mal, das passt ja zu Trinitatis, zur Dreifaltigkeit. Da kann das nicht zu viel sein. Vor diesem sogenannten Kanzelgruß steht im zweiten Korintherbrief, das ist nämlich das Ende dieses Briefes. Im Übrigen, liebe Schwestern und Brüder, freut euch. Lasst euch ermahnen, nehmt euch meine Ermahnung an und nehmt sie zu Herzen. Seid auf Einigkeit aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Alle Heiligen lassen euch grüßen. Und dann kommt's nochmal. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Paulus am Ende des Briefes, da wo man immer schreibt, P.S. Da ist mir gerade noch was eingefallen. Postscriptum. Also am Ende des Briefes. Nehmt euch meine Ermahnung zu Herzen. So endet Paulus seinen zweiten Brief an die Christen in Korinth. Ist das nun eine Auflage oder ist das sowas wie die Aussteuer bei der Hochzeit? Nehmt euch meine Ermahnung zu Herzen. So wie wenn Mutter sagt, ich habe dir das nicht umsonst gesagt. Denk dran. Früher war es das saubere Taschentuch. Jetzt gibt es andere Spielregeln. Seid auf Einigkeit aus und lebt in Frieden miteinander. Denkt dran. Ermahnung? Oder was für die Aussteuer? So ein Wunsch. Und dann grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Also, ist ja bei uns nicht so üblich. Jetzt dürften wir ja wieder, aber gab ja eine Zeit, da war das überhaupt nicht denkbar. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss, also mit Ehrfurcht und in Verbundenheit. Ich küsse doch keine fremden Leute. Oder Aussteuer? Ist ja immerhin von Paulus, der sowas am Ende seines Briefes schreibt, mit diesen Empfehlungen und doch zugleich schon mit diesen Auflagen schließt Paulus seinen Brief an die junge Gemeinde in Korinth. Denn die waren ja noch nicht alt. Die hatten ja nicht mal 20 Jahre Brotzeit, als er diesen Brief geschrieben hat. In Korinth gab es zu der Zeit, es wundert uns gar nicht richtig, verschiedene Gruppen, geistliche Überzeugungen. Die einen meinten, also wenn du wirklich in Christi Nachfolge stehen willst, dann musst du. Und andere wussten anderes, wie man richtig in der Nachfolge Christi steht. Und Paulus musste nun von der Ferne, also mit Briefen, darauf Einfluss nehmen. Da darf man nicht zu deutlich werden. Da muss man einen freundlichen Ton behalten und will ja trotzdem was erreichen. Paulus hat es so gemacht, er hat im Brief einen klaren Ton angewandt und ist dann am Ende mit dieser immer noch deutlichen aber spürbar deutlich freundlichen Note unterwegs. Liebe und Frieden, grüßt einander mit dem heiligen Kuss und die Gnade und die Liebe und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch. Das Versöhnliche. Schon damals war es nicht so leicht, einfach abzuwägen, was entspricht denn nun dem Evangelium Jesu Christi. Und da war alles noch ganz frisch und ganz jung. Und wenn die das damals schon nicht so richtig wussten und sich so leicht anfingen zu stritten, dann wundert es mich ja gar nicht, dass es uns immer noch so geht, dass wir so leicht in Diskussionen kommen darüber, wie ist einer oder eine nun richtiger Christ und was ist das eigentlich? Selbst die Autorität eines Paulus, der die Gemeinde gegründet hatte, die stand ständig auf dem Prüfstein. Darf der uns eigentlich noch was sagen? Der ist ja jetzt weit weg. Der hat es ja leicht. Von der Ferne kann man immer gut urteilen. Paulus aber unbeirrt. Wohl auch, ich denke, weil er sich auch selber kannte. Er wusste, eine klare Ansage, das hat auch ihm immer geholfen. Das war auch für ihn leichter umzusetzen oder abzulehnen, als so allgemeine Aussagen. Prüft euch selbst, schreibt Paulus, auch nach Korinth. Uns klingt es ja im Ohr von der Jahreslosung her, nach Griechenland, nach Thessaloniki. Prüft alles, das Gute behaltet. Prüft euch selbst, das schreibt er also auch nach Korinth, ob ihr im Glauben an Christus steht. Da will er ihnen keine Vorschriften machen. Am liebsten wäre es ihm ja, wenn die Korinther selbst drauf kommen, dass das Beispiel Jesu in allen Bereichen ihres Lebens umzusetzen und zu bemerken, das ist gut. Und das Beispiel Christus bringt Gutes hervor. Immer wieder. Da gibt es keinen Lebensbereich, den du ausnehmen musst. Paulus will tatsächlich etwas Erbauliches auch den Korinthern sagen und schreiben. Er will gar nicht reglementieren und zerstören und bevormunden, sondern er will ihnen Lust machen auf diesen Glauben an Jesus Christus und an diesem Glauben auch zu bleiben. Und so schließt er eben in seinem Brief nach den klaren, strengen Worten doch mit genauso klaren, versöhnlichen Worten. Freut euch, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes und haltet Frieden. Unsere ganze christliche Friedensethik in Kurzfassung. Also wie wir miteinander leben sollten, gerade als Christen, vor jeder Predigt als Kanzelgruß zu hören. Das übrigens ist Ihnen vielleicht auch heute in diesem komischen, anderen Glaubensbekenntnis aufgefallen. Dieses Bekenntnis, falls es noch jemand aufgeschlagen hat, das beginnt ja mit: Wir glauben an den einen Gott. Und wenn Sie jetzt nicht das Gesangbuch genommen hätten, dann hätten Sie ganz anders angefangen. Ich glaube an Gott. Ich und hier unter der Nummer 805. Wir glauben an den einen Gott. Das passt doch eigentlich nicht nur für eine Sonntagsgemeinde, doch viel besser. Wir glauben. Bloß das sagen wir jetzt zusammen. Wir glauben an den einen Gott. Das. Genau. Das reißt doch mit. Ist ja nicht so, dass ich neben jemandem stehe und sage, ich glaube an den einen. Und nun will ich ein bisschen was erzählen zu diesem Glaubensbekenntnis. Da ist ja nicht nur diese Entdeckung mit dem Wir und dem Ich zu machen, sondern noch eine ganz andere Entdeckung. Das ist 1700 Jahre alt. Wahrscheinlich ist keine der Anwesenden hier so alt. Das ist richtig alt. Und wenn da drüber steht, Nicea, ist nicht Nizza, ist nicht Frankreich, sondern ist jetzt in der Türkei, heißt auch nicht mehr Nicea, dieser Ort, ist ein bisschen größer als Niski, vielleicht 20.000 Einwohner, İznik heißt diese Stadt jetzt in der Türkei. In der Türkei, das hören wir eigentlich so nebenbei. Wir sprechen also Sonntag für Sonntag oder wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, etwas, was aus der Türkei stammt. Ich denke, da sind die Menschen muslimischen Glaubens. Jetzt ja. Aber vor 1700 Jahren, da gab es noch keinen Koran. Da gab es das Alte Testament und ziemlich neu die Texte über Jesus Christus, also das Neue Testament, die Evangelien und die Briefe. Und man überlegte, wenn wir in der Nachfolge Christi stehen, dann wollen wir was Verbindendes haben. Und wir, das waren damals auch nicht wenige, sondern es waren in Nicea, bei dieser Ratssitzung, Konzil nennt man das, über 200 Vertreter der Kirchen des Ostens und des Westens. Was damals hieß, der Osten, das war, wo wir heute sagen würden, alles, was orthodox geworden ist, in Richtung Armenien, diese Bereiche und Türkei, Griechenland. Und der Westen, sind wir. Das heißt, nicht die Oberlausitz. Denn vor 1700 Jahren in der Oberlausitz hat auch noch niemand ein Glaubensbekenntnis auf Jesus Christus hingesprochen. So kann sich das verändern. Da ist also das Land, aus dem dieses Glaubensbekenntnis stammt und wo es entstanden ist, da gibt es in dieser Stadt wahrscheinlich keine Christen mehr. Und da, wo wir es jetzt sprechen, da stammt es gar nicht her. Und trotzdem verbindet dieses Glaubensbekenntnis nicht nur geografisch, sondern auch zeitlich und überwindet und überspannt alle möglichen Veränderungen, die dazwischen passiert sind und die auch weiterhin passieren. Also wird wohl auf diesem Bekenntnis ein Segen liegen. Gott Vater, Jesus Christus der Sohn, und beide sind Gestalt des einen Gottes. Zwei Generationen später, im Jahre 381, kam noch ein dritter Gedanke dazu. Gott der Vater, Christus der Sohn, wahrer Christus als wahrer Mensch und wahrer Gott, verbunden durch den Heiligen Geist, der, wir wissen es ja noch von vorher Woche her, Pfingsten, der ausgegossen wird über alle, ohne Ansehen der Person, Zeit, Herkunft. Alle sind davon betroffen. Und ich habe mal in der Predigt gesagt, der Heilige Geist ist sowas wie der Klebstoff zwischen dem, was gewesen ist. Der Vater steht für das, was vergangen ist und für die Wurzeln. Und der Sohn für das Jetzt und Hier und Heute. Und der Heilige Geist ist der Klebstoff, der das verbinden kann. Das, was war, das, was ist und das, was kommt oder auch kommen könnte, was wir ersehnen oder befürchten. Zwei Generationen später, also dieses Glaubensbekenntnis auf den dreieinigen Gott hin formuliert. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und noch mehr Generationen später, nämlich 2025, sprechen wir es immer noch. In der einen oder anderen Version hören heute, dass das Wir doch ein bisschen anders klingt als das Ich. Und dass wir gar nicht entscheiden müssen, richtig oder falsch, was nehmen wir denn nun? Sondern dass einfach beim Sprechen und beim Bekennen darauf geachtet wird, dass wir es nicht gegeneinander tun, sondern miteinander in aller, nicht nur Dreifaltigkeit, sondern Vielfältigkeit. Ganz im Sinne von Paulus, der ja seinen ernsthaften Brief mit versöhnendem Ton endet und mit dem Kanzelgruß zusammenfasst: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.